manchmal hätte ich auch gerne Couch, einfach nur kuscheln mit dem Herrn. Halleluja. Wow. Sammy, ready? Läuft schon? Wow, du bist der Hammer. Du bist der beste Sohn der Welt. I love you. Halleluja. Gott ist so gut, oder? Geht's uns so gut? Halleluja. Wow. Sammy, du bist schneller als ich. Ich wollte eigentlich noch ein paar Zeugnisse, aber das ist Predigt. Wenn wir noch Zeugnisse haben oder einen Eindruck, machen wir es am Ende. Okay? Halleluja. Beten wir zum Anfang. Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass deine Kraft jeden Morgen neu ist. Danke, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Danke, dass du jeden Morgen dasselbe bist. Dass du uns jeden Tag mit derselben Liebe liebst. Dass du jeden Menschen mit derselben Liebe liebst. Unbegreiflich ist das für unseren Verstand. Aber unser Herz darf ein Stück davon begreifen, wie sehr du uns liebst, wie sehr du den Nächsten liebst, wie sehr du alle Menschen liebst. Und danke, dass du in unser Leben gekommen bist. Danke, dass du der Vollender unseres Glaubens bist. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns lebt, der Schatz ist in irdenen Gefäßen. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Morgen da bist. Wir laden dich jetzt ein, Heiliger Geist, unser Herz zu öffnen, dass der längste Weg vom Ohr zum Herzen heute Morgen überwunden wird und dass das Wort auf einen guten Ackerboden fällt, Frucht bringt, 30, 60, 100-fältig für jeden Zuhörer, auch im Internet, auch für die, die die CD bekommen. Danke, Jesus, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern es vollbringt immer das, wozu du es aussendest. Und danke, dass jeder Sonntag ein Segen für unser Leben ist, ein Segen für unseren Glauben ist, ein Segen für das ist, was du in uns baust, dass du uns immer mehr verwandelst in den Christus. Thomas immer weniger wird, Christus immer mehr wird. Und danke, dass deine Gnade jetzt da ist und wirksam ist. Halleluja für jeden. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Boah, gerade so beim letzten Lied, wo wir gesungen haben, das ist ja sowieso so ein Power-Song, den liebe ich ja extremst. Da ist mir echt so bewusst geworden. Wisst ihr, dass wir manchmal leiden, weil Jesus liebt? Wir leiden manchmal, weil Jesus lieb ist. Habt euch das mal bewusst gemacht? Das ist mir so bupp aufgeplatzt, so wie so eine Blase vorhin während dem Singen. Guck mal, manchmal haben wir einen Vorgesetzten, der ist nicht so der beste Vorgesetzte. Vielleicht schikaniert er uns, vielleicht haben wir Eltern, die nicht die besten Eltern sind. Vielleicht haben wir Geschwister, die nicht die besten Geschwister sind. Vielleicht haben wir Feinde, wo wir uns wünschen, dass Gott eingreift und die den Kopf kürzer macht. Aber weil Jesus Liebe ist, tut er das nicht. Und wir begreifen das so schwer. Auch mir fällt es manchmal noch so schwer zu begreifen, dass Jesus meine Feinde genauso liebt, wie er mich liebt. Ich bin es menschlich gewohnt, dass wenn ich jemand liebe, werde ich zurückgeliebt. Nicht immer, aber manchmal. Und je mehr ich demjenigen Gutes tue, desto mehr tut er mir Gutes oder desto dankbarer ist er. Und dann übertragen wir das in unserem Kopf auf den Vater. Und der Vater ist so komplett anders. Der Vater liebt uns mit einer endlosen Liebe, mit einer übernatürlichen Liebe, die Agabeliebe heißt, und wir begreifen das nicht. Die Bibel sagt sogar, er hat uns zuerst geliebt, als wir noch Feinde von ihm waren. Feinde des Kreuzes. Krass, gell? Und jetzt, wo wir gläubig geworden sind, dann denkt man manchmal, so, jetzt bin ich Kind Gottes, Gott ist auf meiner Seite, hurra, jetzt geht's los gegen die Feinde. Das habe ich noch nie erlebt, ist noch nie passiert, und Gott sei Dank, weil manche meiner alten Feinde sind heute meine Freunde. Und manchen meiner alten Feinde bin ich durch einen Prozess in meinem Herzen durch, was Bärbel gerade gesagt hat, waschen, schleudern, spülen, wo Dinge, Flecken entfernt werden, Flecken, die wie auf der Wäsche sind, sind manchmal Flecken auf unserem Herzen, Brandmale, Verletzungen, Narben, und der Heilige Geist möchte das entfernen. Wir denken manchmal, ja, die Zeit heilt Wunden, aber ist okay, Gott sagt, ich will keine Narben, ich will keine Zeit, ich möchte, dass du frei bist. Und die Bibel sagt, der Sohn hat uns frei gemacht. Und manchmal ist es ein Prozess, Menschen zu vergeben, vor allem, wenn sie extrem schlimm waren. Aber es ist möglich, Amen. Und das ist das Gute bei Gott, dass er auch unsere Feinde liebt. Das ist eine Herausforderung. Und das sagt einer, der früher mal ganz anders drauf war, oder? Das ist ein Wunder, oder? Das kann nur die Liebe Gottes, nur die Liebe kann das. Nur die Liebe kann uns komplett verwandeln in einen neuen Menschen. Und nur durch die Liebe Gottes, durch das, was der Heilige Geist in uns tut, durch sein Werk in uns, sind wir in der Lage zu sehen, wie Gott sieht. Und wenn du einmal betest, Herr, zeig mir diesen Menschen, wie du ihn siehst, dann wird er sich verändern. In deinen Augen. Du wirst anders denken. Ich habe eine Geschichte gesehen in Amerika, wo einer der Obernazis von Amerika, vom Ku Klux Klan und von den, wie heißt die Rassisten da, weiß gar den Namen nicht mehr, der war im Gefängnis. Total tätowiert, Hakenkreuz, den Hitler und allen Scheiß. Und dann kriegt er eine Sozialarbeiterin, eine Schwarze. Und ich glaube, Gott hat einen Sinn für Humor. Und Esther hat er rebelliert. Und dann auf einmal, und die war also wiedergeborene Christin, gläubig, und die hat ihn anders behandelt wie alle anderen. Und es ging in seine rassistische Bände nicht rein, dass die ihn nicht ablehnt, dass die ihn liebt, dass die sich für ihn einsetzt. Und irgendwann war, und ihr wisst ja, je härter die Schale, desto weicher der Kern. Alle Bodybuilder sind kleine Jungs, die nach außen stark sind, damit alle Angst haben. Jeder Rocker macht nach außen dicke Arme, weil er so innerlich verletzt ist, dass ihn keiner mehr verletzt. Alle Tätowierten oder die viele davon machen einen auf harten Mann, Totenköpfe und den Teufel, damit jeder gleich Angst hat und sie nicht mehr verletzt werden. Leute, die nicht so verletzt sind, die brauchen den Mist alles nicht. Also je härter die Schale, desto. Und deswegen liebt Gott die. Und Gott ist der Beste im Schalenbrechen, in den Nüssen knacken. Und dann hat er sich bekehrt und man fasst es nicht, ja, wie der Typ sich total umgedreht hat. Und dann hat man ihn gefragt, was denn der Impuls war, dass es sich bekehrt. Diese Frau. Was wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, das ist einer meiner Feinde, der hat das gemacht und jenes und er steht gegen dies und gegen das und für dies und für das. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Was wäre passiert? Nichts. Aber ist das nicht krass? Jetzt lässt er sich mit Laser die Tattoos entfernen und geht in Gemeinden und so. Also ich bin erstaunt, was Gott in der Lage ist, oder? Wenn du seine Geschichte anguckst, hat er bestimmt wieder kaputte Eltern gehabt und kaputte Kindheit. Und dann suchen die Leute sich immer was. Und das ist immer so bei verletzten Menschen. Merkt ihr das? Verletzte Menschen, wenn das nicht in die Heilung kommt, suchen sie jemand, der unter ihnen ist, den sie verletzen können. Männer machen das mit Frauen, Eltern mit den Kindern, die Weißen mit den Schwarzen, die Schwarzen und die. Ist das nicht verrückt? Verrückt. Aber der Teufel, der spaltet. Ich habe ja Gott mal gefragt. Ich sage, Gott, warum gibt es so viele Hautfarben? Warum hast du das nicht einfach gemacht, dass alle gleich aussehen? Ich bin immer so erstaunt, wenn Gott mir antwortet. Also fühl dich da jetzt nicht angemacht. Das ist einfach die Botschaft. Ich spüre das, gell? Nicht, dass du meinst, ich predige jetzt, weil du da bist. Und hat Gott zu mir gesagt, Thomas, und Gott antwortet mir manchmal so, da bin ich erstaunt, so völlig unverständlich war seine Stimme, sagt, Thomas, weil ich Farben liebe. Okay, stellt euch mal die Welt schwarz-weiß vor oder grau, das wäre doch das Langweiligste, was es gibt. Ich kann mich noch erinnern, 1990, als die Mauer fiel, bin ich mit Bärbel die Tschechei rübergefahren. Ich dachte, ich bin um 200 Jahre zurückversetzt. Alles war grau in grau. Die Autos grau, die Häuser grau, die Straßen grau, sogar die Menschen waren grau. Ich dachte, ihr braucht Farbe hier. Dann sind wir 2 oder 3 oder 4 Jahre später rüber, da war alles anders, war alles bunt. Da habe ich gedacht, wow, was das für einen Unterschied macht. Ne? Oh, Halleluja, das ist gar nicht mein Thema, aber Gott ist gut, oder? Wisst ihr das, wie ich manchmal, wenn ich hier bin, predige ich den Mächten. Manchmal sind Satanisten hier, die sieht man nicht, manchmal sind Dämonen hier, aber ich spüre beide. Und ich weiß, wenn die da sind und ich weiß, warum die da sind. Die können uns ja nichts, die können mir nichts, aber manchmal sind die da, weil Gott ihnen predigt. Hat Jesus den Mächten gepredigt? Ja, absolut. Hat Paulus den Mächten gepredigt? Und manchmal predige ich hier den Mächten auch. Und heute schauen wir uns mal an, wo Paulus extrem stark den Mächten gepredigt hat. Er hat 3 Gruppen gepredigt, den Juden, den Christen und den Mächten. Und das ist echt interessant. Wir gehen mal in Hebräer 1, ab Vers 1 in Neues Leben, lese ich vor. Ihr müsst halt in die neue Genfer, Neues Leben gibt's ja nicht, wisst ihr. Ihr könnt zuhören oder mitlesen, wie ihr wollt. Und es fängt hier schon gigantisch an, ich liebe Hebräer, ne? Und da heißt es, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Hiermit sind die Juden gemeint. Aber wir können das alles nehmen als neue Schöpfung. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Oh, das ist so ein Satz, der berührt so tief mein Herz, weil ich die Liebe des Vaters spüre. Stell dir mal vor, wir hätten einen König. Und dieser König hier in Deutschland hätte einen Sohn. Und der König hat eine Botschaft für dich und er schickt nicht seinen Diener, seinen Knecht oder seinen Sekretär, er schickt seinen Sohn zu dir. Wie würdest du dich fühlen? Du würdest denken, holla, bei dem bin ich aber wichtig. Der schickt seinen Sohn zu mir, den Prinzen, oder? Und genau das ist es, was es hier heißt. Gott schickt nicht mehr seine Knechte, die Propheten, wie es bei den Vorfahren war, sondern in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Und das ist der Oberhammer. Wir dürfen davon zehren. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darinnen ist, geschaffen. Das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Alles, was geschaffen wurde, wurde durch das Wort. Und wer war das Wort? Jesus. Alles, was du siehst, wurde geschaffen durch das Wort, durch Jesus. Und Jesus kommt in die Welt, in das Seine, wenn sie auch gefallen ist durch die Sünde, aber er kommt in das Seine und die Leute und die Welt lehnen ihn ab. Verrückt, oder? Einige müssen da sagen, hey, super. Stell dir mal vor, du hast eine Firma, übergibst sie dem Geschäftsführer, gehst 10 Jahre nach Mallorca, kommst nach 10 Jahren zurück, kommst in deine Firma und die Security am Tor sagt schon, sie kommen da nicht rein. Ja, wer sind sie überhaupt? Und du sagst, das gehört alles mir. Nee. Und dann willst du in deine Firma und das geht nicht mehr, weil der hat alles an sich gerissen. Und du denkst so, Junge, ich habe dir vertraut, ich habe dich eingesetzt, jetzt tust du so, wie wenn das alles deins wäre. Krass, oder? So müssen wir uns das mal ein bisschen vorstellen. Darinnen ist geschaffen und hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Ist es nicht der Hammer? Christus ist Erbe über alles, was Gott je geschaffen hat. Wer ist in Christus Erbe? Wir. Wir sind Erbe mit Christus. Wir sind Erben, jetzt schon Erben. Wir sind rechtmäßig eingesetzt als Erben. Wenn ich ein Erbe bin, muss jemand gestorben sein und er muss was hinterlassen haben, nämlich ein Testament. Halleluja, ihr seid gut. Wer ist gestorben? Christus. Was hat er uns hinterlassen? Das Neue Testament. Halleluja. Und da drin steht, dass ich Erbe bin. Es bin ich. Vers 3. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Manche sagen, zeig mir mal den Vater, zeig mir mal Gott. Wie ist Gott? Schau auf Jesus, siehst du den Vater. Er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Das ist der Oberhammer, oder? Er erhält das Universum durch seine Macht, die Macht seines Wortes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Seht ihr, wie stark das Wort Gottes ist? Die Wissenschaft kann ja bis heute nicht erklären, warum der Mond nicht runterfällt, warum die Sterne nicht runterfallen, warum die nichts hängen. Warum fallen die nicht runter irgendwo? Warum bleiben die, wo sie sind? Weil Gott es gesprochen hat. Und Gott ihnen den Platz zugewiesen hat. Ist das nicht interessant? Und wie lange der Mond schon um die Erde kreist und er darf nicht auf die Erde fallen. Ich finde es super interessant, oder? Das ist alles so selbstverständlich, macht man sich wenig Gedanken, aber Gott hat es so festgesetzt durch sein Wort. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat. Welche Zeitform? Vergangenheit. Ein für alle Mal hat er uns gereinigt von unseren Sünden. Halleluja, oh, entspanntes, oder? Religion sagt dir das Gegenteil. Ihr wisst ja, ich hasse Religion. Religion sagt dir, nein, das stimmt nicht, du musst noch. Nein, das ist nicht wahr. Er hat am Kreuz ausgerufen, es wird vollbracht. Ah, danke, meine Frau, hör zu. Es ist vollbracht, hat er ausgerufen, nicht es wird vollbracht. Halleluja, ist es gut? Und nachdem er uns durch seinen Tod von den Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Ich habe euch schon mal gesagt, wenn sich jemand sitzt, dann arbeitet er nicht mehr. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, hat sich hingesetzt. Viele beten immer, Herr, mach dies, Herr, mach das. Und Jesus sagt, mach du. Heil du die Kranken, bete du für die Toten. Nee, Herr, komm noch mal vom Himmel runter. Er sagt, ich hab's vollbracht, ich habe meinen Job erledigt, jetzt bist du dran. Aber wenn es funktioniert, yeah, wenn einer geheilt wird, ne? Und so weiter. Da müssen wir hin. Und jetzt fängt es langsam an. Es war so die Einleitung für die Mächte. Und jetzt predigt Paulus den Dämonen, den gefallenen Engeln, die die Ordnung Gottes verlassen haben, die rebelliert haben, inklusive Satan selbst. Gottes Sohn, Vers 4, ist weit mächtiger als die Engel. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel. Leute, das ist der Hammer. Das ist ein Satz, den musst du als Tattoo haben. Weil wenn Angst kommen will und Furcht, gerade haben wir gesungen, Angst und Furcht hat keinen Anteil mehr. Angst und Furcht hat bei uns keinen Anteil mehr, weil wir wissen, dass wer über wen herrscht. Der Teufel über Jesus oder Jesus über den Teufel. Im Facebook, da kursiert so ein Bild, wo Jesus und der Teufel am Tisch sitzen und Armdrücken machen. Das ist absolut lächerlich. Das ist Blasphemie. Jesus braucht mit dem kein Armdrücken machen. Mit dem Hauch seines Mundes, steht in Offenbarung, wird er ihn töten, wird er ihn platt machen. Mit dem Hauch seines Mundes, der muss nicht drücken. Und wer wird den Teufel in die Hölle tun? Wer wird ihn fesseln mit einer Kette und in die Hölle tun? Wer macht es? Erzengel Michael. Der Teufel kämpft nicht mit Jesus. Augenhöhe. Jesus ist weit mehr als der Teufel. Er beschäftigt sich mit dem gar nicht so sehr. So wie auch der Name, den Gott ihm gab, viele haben es als ihre Namen. Ihr wisst ja, der Teufel, als er noch Luzifer war, als er noch im Himmel war, als er noch der schützende Cherub war, was sein Job war, er war wie der oberste Polizist und wurde dann zum korruptesten Mafiosi, bildlich gesprochen. Aber als er noch Polizist war, eingesetzt von Gott, über alle Dinge zu wachen, hat er immer den Thron neben Gott leer gesehen. Weil ab wann erst durfte sich Jesus da hinsetzen? Wir haben es gerade gelesen, nach der Auferstehung. Und als er aufgefahren ist in den Himmel. Nachdem Jesus das getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat, vor ein paar Sonntagen habe ich gesagt, er wurde geboren, um zu sterben. Wir sind geboren, um zu leben. Einer stirbt, weil einer bezahlen muss. Gott kann nichts durchlassen. Gott lässt nichts Krummes gerade sein. Sondern einer muss bezahlen, damit einer freigesprochen werden kann. Viele. Im Prinzip alles. Lesen wir noch. Ist das cool? So sind wir frei gemacht. Und hier geht's langsam über, weil Satan dachte, Mensch, der Platz neben Gott ist frei, aber ihr kennt ja Leute, die nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, fangen an, alles zu nehmen. Kennst du den Spruch, wenn du jemandem den kleinen Finger gibst, will er die ganze Hand? Ich habe euch die Geschichte erzählt vom Pastor nicht weit weg von hier, der einen Obdachlosen aufgenommen hat, wo seine Kinder aus dem Haus waren, ins Kinderzimmer. Hat ihn gewaschen, gefüttert, aufgenommen, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes. Und als der Pastor weg war, hat er versucht, seine Frau zu vergewaltigen. Kleiner Finger, ganze Hand. Manchmal sind Leute, denen du alles gibst, so hinterlistig und so böse, dass sie dir in den Rücken fallen. Das tut weh. Das Gleiche hat Satan gemacht. Und Satan versucht, seine Motivation, sein Denken, sein böses Herz den Menschen zu geben, dass sie alles nehmen und undankbar sind. Gestern in Mannheim, habt ihr das gesehen, mitbekommen? Die Leute kommen hierher, sie werden hier durchgefüttert, sie kriegen zu Hause, sie dürfen hier leben, sie werden finanziell unterstützt, sie kriegen Kurse, sie kriegen eine Berufsausbildung, alles bezahlt von unserem Staat. Sie werden hier willkommen geheißen, es gibt so gut wie keine Auflagen, was alles ein Wahnsinn ist, aber es ist ein anderes Thema. Und als Dank dafür vergewaltigen sie, brandschatzen sie, allein in Berlin letztes Jahr 311 Massenvergewaltigungen von Migranten. 311, nur in Berlin. Jeden Tag um die 10 Vergewaltigungen in ganz Deutschland. Aber das alles, manche sagen ja nichts. Bin ich gegen die Migranten? Nein, ich bin dagegen, dass es keine Regeln gibt. Weil das fördert so ein Verhalten. Wenn es keine Regeln gibt, fördert es so ein Verhalten, wo jemand total undankbar wird und über die Stränge schlägt. Richtig? Wow, sind wir uns da einig. So, und jetzt predigt hier Paulus, führt so ein in die Richtung von Satan und seinen Engeln. Und es muss im Wort stehen, damit es das Wort Gottes wird. Gott hat nur dessen die Bibel gelassen, was sein Wort ist. Wichtig zu verstehen. Also nochmal, Gottes Sohn ist so weit mächtiger als die Engel. So wie auch der Name, der Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Das ist wichtig. In welchem Namen muss sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er Herr ist? Jesus. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, hör genau zu, was hier steht. Jetzt predigt er zu Mächten. Was er zu Jesus sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gibt nur einen Sohn. Ein Vater, ein Sohn, ein Heiligen Geist. Ist es wichtig? Weil es gibt auch Christen, die immer wieder Engel anbeten. Es gibt Kirchen, da liegen so kleine Traktate, auch katholische Kirchen, wo du Engel anbetest. Da, wo ich herkomme, liegt auch ein kleines Traktat. Da kannst du Engel anbeten, direkt zum Erzengel Michael beten. Ist das biblisch? Nein. In Offenbarung lesen wir ganz klar, als Johannes niederfallen will und den Engel anbeten, sagt er, nein, tu es nicht. Ich bin ein Bruder und ein Mitknecht unseres Gottes. Bete Gott an. wichtig. Sonst können wir abdriften und auf komische Spuren geraten und komische Dinge anfangen. Das wollen wir nicht. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Statement, das ist ein wichtiges Statement. Und als Gott der Welt seinen eingeborenen Sohn zeigte, sprach er, hör gut zu, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Da gab es nur einen und ein Drittel seiner Kompagnons, die hatten da keinen Bock drauf. Die hatten überhaupt keine Lust da drauf. Die wollten nicht mehr anbeten, die wollten angebetet werden. Das ist ein großer Unterschied. Als der Teufel merkte, dass er nicht in diese Position kommt, hat er sich was überlegt. Er studierte die Christenheit, dann hat er die Tante von Mohammed genommen, die Katholikin war, und hat durch die katholische Kirche, ist ja der Islam gegründet worden, das habe ich euch schon mal gesagt, denn der Papst wollte eine Gruppe haben von jungen Arabern, die die Freikirche zerstört und die restlichen Christen zurückbringen in die katholische Kirche. Toller Plan, gell? Und die Tante von Mohammed sagte, ich habe da einen Weißen, meinen Neffen, den könnte man formen. Dann haben sie den genommen, geformt und haben gesagt, das wird unser Anführer, der die echten wiedergeborenen Christen tötet und der Rest wird dann zurückkommen in die katholische Kirche. Brutal, gell? Als Mohammed merkte, das funktioniert gut, hat er gedacht, ich brauche die katholische Kirche nicht mehr, ich mache mein eigenes Ding. Wie sagt man so schön, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Deswegen ist ganz selten ist die katholische Kirche von den Moslems verfolgt. Es sind immer die evangelischen, die Freikirchen, weil die wissen, dass die wissen und die wissen, dass die wissen. Wenn eine von beide Seiten ans Licht kommt, deswegen kann der Papst auch den Koran küssen. Oh, ich schweife schon wieder ab, gell? Aber so ist es, wenn man so ein halbes Geschichtsbuch ist, dann sprudelt alles so. Halleluja. So, und dann hat er diese Religion gegründet und diese Religion bekennt nur eine Sache. Gott hat keinen Sohn. Das ist das Allerwichtigste im Islam. Gott hat keinen Sohn. Krass, oder? Aber was sagt die Bibel? Gott stellt sich hier zum Sohn und sagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Ist das nicht cool? Und er sagt, wo sind wir? Vers 6. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Das sind Engel, aber sie sind nicht Söhne Gottes. Das ist ein Unterschied. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Ist das cool? Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Seht ihr das? Gerecht. Gerecht kann nur sein, wenn ein Vater, der 10 Kinder hat, alle 10 Kinder gleich liebt, ist es Gerechtigkeit. Würde er ein Kind bevorzugen und die anderen würden durch Eifersucht, durch Missgunst und so weiter abfallen, könnten die sagen, ja, wir sind nicht schuld, du hast ja den immer bevorzugt, deswegen sind wir so geworden. Würden wir so reagieren? Ja. Aber weil er alle liebt, sogar die, die noch nicht wiedergeboren sind, sogar seine Feinde liebt Gott, deswegen ist er in einer gerechten Herrschaft. Es wird kein Mensch hier vor Gott stehen können und sagen, du hast mich nicht geliebt. Dann wird er sagen, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich meinen Sohn ans Kreuz sande für dich. Wird keine Ausrede geben, haben uns vom Sonntag angeguckt. Sie werden keine Ausrede haben, könnt ihr euch erinnern? Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Absolut. Und jetzt kommt so ein Satz, den haben die Juden nie verstanden, warum Gott einen Gott hat. Interessant, oder? Deswegen lehnen die Juden ja auch bis heute Jesus als den Sohn Gottes ab. Sie verstehen es nicht, dass Gott einen Gott hat. Also David, König David, hat es im Psalm 45 so geschrieben. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist das cool? Auch hier wieder die Erklärung, wie die Ordnung im Reich Gottes ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und hat reichlich das Freudenöl über dich ausgegossen und über alle anderen. Halleluja, wir haben Freudenöl. Ist das cool? Und Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt. Sehen wir das nochmal? Der Himmel ist das Werk deiner Hände. Das ist so wichtig, dass wir das alles nochmal uns in Erinnerung rufen, dass es das Werk seiner Hände ist. Sie werden vergehen. Diese Erde wird vergehen. das Universum, was wir kennen, wird vergehen. Aber du bleibst ewig. Sag mal, Gott bleibt ewig. Sie werden veralten wie ein Gewand. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Habt ihr dieselben Hosen noch an, wie wo ihr ein Jahr alt wart? Auch nicht, weil sie nicht mehr passen, aber sagen wir mal, wo du 20 warst, wenn du schon älter wie 20 bist, hast du noch dieselbe Hose an? Dasselbe Kleid, denselben Rock, dieselbe Jacke? Nein, das veraltet alles. Und das nimmt die Bibel hier als Beispiel, damit wir dieses Bild verstehen. Das wird alles aufhören. Gott wird eine neue Erde machen. Halleluja. Und die wird so mega gut sein. Die wird um vieles besser sein als das, was wir kennen. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Hier steht Jahre, weil Gott ja aus der Ewigkeit ist. Ich habe euch ja gesagt, Zeit heißt Anfang und Ende. Wo keine Zeit ist, gibt es kein Anfang und kein Ende. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Wir sind wie so ein Goldfisch im Glas und denken, das ist die Welt. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr. Wenn du dem Goldfisch sagen wirst, da draußen gibt es mehrere Ozeane, sagt er, nee, das glaube ich nicht. Ich kenne nur mein Glas. Dong, 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 bis hierhin und weiter geht das nicht. Das ist alles Theorie. Und wenn du dann sagst, es gibt einen Mensch, der hat dich ins Glas rein, das glaube ich auch nicht, ich war schon immer hier. Das hat Bumm gemacht durch den Urknall und ich war im Glas. Das wird nicht sein. So, und jetzt geht es noch ein bisschen krasser. Vers 13. Und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, wir wissen, wer hier angesprochen wird, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten. Warum steht es hier? Weil er das wollte. Das war sein Bestreben die ganze Zeit. Er will auf einen Ehrenplatz, obwohl er schon einen Mods-Ehrenplatz hatte. Leute, Rebellion und Revolutionen in dieser Welt werden immer von den Stellvertretern begangen. Schaut mal in die Geschichte der Menschheit. Ganz oft sind es die Stellvertreter, die den König umgebracht haben, die Vizepräsidenten, die den Präsident umgebracht haben, oder der oberste General, der einen Putsch macht und dann die Macht übernimmt. So sind viele an die Macht gekommen in dieser Welt. Die zählen wir uns nicht alle auf. Aber so, genau so war es im Himmel. Und da ist der Ursprung dessen. Ja? Und hier heißt es nochmal ganz klar, Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße mache. Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Halleluja, gut, dass wir Engel haben. Und gut, dass wir herrschen über die gefallenen Engel, die unsere Feinde sind, die Feinde des Kreuzes sind. Der Teufel, der diese ganze Welt durcheinander bringt. Aber wir sind auf der richtigen Seite. Wow, wenn ich das lese, das nimmt so einen Druck weg, oder? Wo ich weiß, danke Jesus, dass du in mein Leben gekommen bist. Danke, dass ich die Dinge verstehe. Ich gucke mir immer so Geistersendungen an, wo sie da gehen und dann mit so Aufnahmegerede auf dem Friedhof. Ist hier jemand da? Und dann kommt so eine tolle Stimme. Ja. Wie ist dein Name? Matthias. Oh, und dann reden die mit denen, denken wir mal, wie doof seid ihr? Oder gehen sie in so ein Haus, das ist haunted, das ist besessen. Und dann fliegt ein Stuhl um oder sehen sie einen huschen und dann machen sie sich in die Hose. Denke mal, was spielt ihr mit dem Feuer, wenn ihr nicht mit umgehen könnt? Ich denke mir manchmal, hätte da echt Lust hinzugehen, zu sagen, wo seid ihr, kommt raus. So, Abmarsch, alle hintereinander, ab in die Hölle. Aber es ist nicht unser Job. Jesus hat nicht gesagt, sei die Jäger der Dämonen. Er hat gesagt, predigt das Evangelium und fangt die Fische da draußen. Werdet zu Menschenfischern. Amen. Ist das cool? Wissen wir, wer wir sind? Wir wissen, wer wir sind. Und jetzt kommt 2,1. Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Wir müssen sorgfältig darauf achten, was wir gehört haben. Oder was wir hören. Wir müssen darauf achten. Ich komme manchmal, wenn ich daheim bin, lasse ich Lobpreismusik laufen, dann singe ich mit. Dann bin ich so unter der Salbung und unter der Gegenwart Gottes, dann geht es mir so gut. Auch schon mal erlebt? Dann schalte ich den Fernsehen ein, kommen die Nachrichten, nicht die vom Himmel, sondern die von der Hölle. Oder ich bin auf Facebook oder sonst wo unterwegs und dann sehe ich wieder irgendwas, was angeblich passiert oder kommt oder jetzt nicht mehr da ist. Und ich merke so, wie ein Gedanke kommt, der will andocken. Wie bei Raumschiff Enterprise, weißt du? Scotty, lass mich andocken. Und dann musst du gucken, ein Schildchen machen, du kommst da nicht rein. Lass den Mist nicht rein. Und ich merke, wenn ich mich beschäftige, es passiert mir immer noch manchmal, dass die Freude so in den Keller rutscht und der Lobpreis weg ist und meine Gedanken rasen und dann kommt so, oh Gott, wie soll das noch weitergehen? Und dann habe ich den Heiligen Geist immer. Was sagt er zu mir? Wer weiß es noch? Thomas, Attenzione, Achtung, aufpassen. Und dann merke ich, stopp, halt, hör mal, wer da spricht. Das ist nicht der Heilige Geist. Und dann sage ich, dann bete ich, was ich Vollmacht habe. Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Und alles, was sich erhöht gegen die Erkenntnis Gottes, nehme ich gefangen unter meine Füße. Bub, Ruhe. Und dann mache ich wieder Lobpreis an und ich denke, da hätte ich auch bleiben können. Amen. Es ist ein permanenter Kampf. Aber wir müssen darauf achten, sorgfältig darauf achten, was wir gehört haben. Was wir gehört haben. Damit wir das Ziel nicht verfehlen. Schon mal ein Auto gekauft und du hast richtig Freude, bist happy, glücklich, dein Traumauto. Und irgendwann nach ein paar Wochen fängt irgendwas an zu quietschen. Oder ein komisches Geräusch. Und da kommt eine Stimme und sagt, das geht kaputt. Und du denkst so, nicht mehr arg bremsen, nicht mehr viel Gas geben. Der Gedanke beeinflusst dein Handeln auf eine negative Art und Weise. Und manchmal quietscht was, weil das Wetter sich ändert. Oder weil es warm oder kalt ist, quietscht was. Lass doch quietschen. Egal. Fokussier dich darauf, was du weißt. Ich bin gesegnet und alles, was mir gehört, ist gesegnet. Amen. Es wird nichts kaputt gehen. Punkt. Und du bist wieder im Frieden. Aber diese Dinge, die muss man verstehen, sonst wird es komisch. Und es beschäftigt uns dann, es zieht uns raus aus der Gegenwart. Es zieht uns vor allem immer raus. Solche negativen Gedanken ziehen uns vor allem raus aus der Anbetungshaltung. Und Anbetung ist immer Dankbarkeit. Wenn ich ein Lied singe, bin ich in der Dankbarkeit. Geht ja nicht anders. Ja? Wenn ich mich über meine Frau freue und irgendwie ein Lied singe und rumsumme, dann bin ich dankbar, dass ich so eine Frau habe. Wenn die mich aufregt oder mir jemand sagt, du hast eine blöde Frau und ich glaube das, dann singe ich nicht mehr. Dann denke ich nach. Wenn ich nachdenke, kann ich nicht singen. Männer zumindest. Schwierig. Ja? Und ich merke so, ich muss mich auf etwas fokussieren und mich drauf ausrichten. Deswegen müssen wir so aufpassen, was wir gehört haben. Nämlich das Wort, das Wort, das Wort. Vers 2. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündete, hat sich immer als wahr erwiesen und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Von wem redet ihr? Von Satan und seinen Engeln. Die wurden sofort bestraft, wie es auch nicht anders sein könnte. Und es ist bis heute so bei den Engeln, nicht bei Menschen, okay? Bringt es nicht durcheinander. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir der Botschaft von unserer Errettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn, selbst verkündet wurde? Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Worte hörten. Und Gott selbst bestätigt die Botschaft durch Zeichen und Wunder. Gott selbst bestätigt die Botschaft, das Wort, durch Zeichen und Wunder. Jetzt fahren wir mal von vorne rückwärts. Wenn ich Zeichen und Wunder will, was brauche ich? Das Wort. Das Wort, das Wort, das Wort. Wenn ich das Wort nicht habe, wenn ich Christus nicht habe und die Bibel nicht habe, wenn mein Leben, mein Denken, mein Fühlen, meine Überzeugung nicht gegründet sind auf dem Wort Gottes, was werde ich nicht haben? Zeichen und Wundern. Logisch. Jetzt schauen wir uns Jesus an. Unser bestes Vorbild. Hatte Jesus sich gegründet auf dem Wort? Ja, natürlich, er war das Wort. Und selbst obwohl er das Wort war, lesen wir, dass er täglich betete zum Vater, Gemeinschaft hatte mit dem Vater und nur sagte, was er den Vater reden hörte und nur tat, was ihm der Vater zeigte. Die Grundlage von Jesu Dienst war das Wort. Und dann folgten Zeichen und Wunder. Die Bibel sagt, Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da glauben. Wo kommt unser Glauben her? Aus dem Hören, komm, helf mir. Aus dem Hören des Wortes Gottes. Alles ist in Kreis in der Bibel. Nicht schließt etwas aus, sondern alles gibt einen runden Kreislauf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Zusammenhänge verstehen. Wenn wir uns ausstrecken für Zeichen und Wunder, dürfen wir uns niemals unabhängig machen vom Wort und niemals komisches Zeug lehren, was nicht biblisch ist. Verstanden soweit? Als die Lakeland-Erweckung losging mit Todd Bentley, das fing super an. Gott hat ein Werk gestartet vor ein paar Jahren. Habt ihr mitbekommen, die Erweckung? War Mods was los? Und dann fing er an zu lehren, ein weiblicher Engel namens Emma lehrt ihn. Bub, alles ging den Bach runter. Interessanterweise war am Anfang, wo es abging und die Leute aus der ganzen Welt dahin sind, wollten alle großen Prediger da dabei sein. Er ließ die aber nicht zu, weil Gott ihm das nicht gesagt hat. Als er dann gefallen ist mit seinem Emma-Engel, haben die alle gesagt, ja, wir wussten es ja gleich. Wir sind dann mal weg, wenn sie nicht schon lange weg waren. Auch das ist ein Phänomen bei Menschen. Menschen kommen gerne, wenn es läuft. Wenn alles steht, dann sind sie gern dabei und sagen, ich will auch mit auf die Bühne. Viele wollen im Chor mitsingen oder im Lobpreis, aber zum Üben haben sie keine Lust. Oder zum Übungsabenden kommen sie nicht. Aber wenn es da abgeht, dann wollen sie mit auf der Bühne stehen. Sie wollen auch im Fernsehen kommen. Versteht ihr, was ich meine? Aber so läuft es nicht im Reich Gottes. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Nicht die, die weglaufen oder die faul sind. So wichtig für uns. Halleluja. Macht's euch noch Spaß. Er bestätigt die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkt. Er bestätigt das Wort mit Zeichen und Wunder. Das ist auch Beweis, dass es nur durch die Macht und die Gaben des Heiligen Geistes funktioniert. Schon wieder schließt sich ein Kreis, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihr müsst ja nicht alles glauben, was ich sage, sondern ihr müsst glauben, was in der Bibel steht. Und wenn das dann übereinstimmt mit dem, was ich sage, bin ich richtig. Amen. Halleluja. Gott bestätigt es. Also, ohne die Grundlage des Wortes keine Wunder. Ohne die Führung und Leitung des Heiligen Geistes keine Wunder. Ist es biblisch? Als Jesus sich taufen ließ im Wasser, kam raus, was kam auf ihn? Der Heilige Geist sichtbar in Form einer Taube und der Vater sprach, dies ist mein geliebter Sohn, haben wir das gerade gelesen, auf den sollt ihr hören. Was brauchte Jesus, um hier Wunder zu tun? Den Heiligen Geist. Er machte sich nicht unabhängig vom Heiligen Geist. Das ist gefährlich, Leute. Manche Diener Gottes, egal ob Männlein, Weiblein, alt, jung, gebildet, ungebildet, das zählt alles nicht bei Gott. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt er. Strom fließt durch einen gebildeten Staubsauger und durch einen ungebildeten. Durch einen Vorwerkstaubsauger genauso wie ein Billigding aus dem Baumarkt. Strom fließt. Dem Strom ist es egal. Der Strom macht, wozu er berufen ist. Er bewegt Dinge. Und so ist der Heilige Geist. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht unabhängig machen. Oder dass wir innerlich an den Punkt kommen und sagen, oh, ich habe das jetzt schon so oft gemacht, ich mache das einfach, ich kann das. Dünnes Eis. Immer fragen, Heiliger Geist, ist es dran, ja oder nein? Soll ich sprechen oder schweigen? Der wird zu dir reden. Er lässt sich ja nicht im Stich, er ist dir ja gegeben. So, so wichtig. So, so wichtig. Ich habe vor Jahren in einer Schlange von Menschen gedient, Heilungen, prophetisch und so weiter. Und dann war da ein Mann und der Heilige Geist sagt, geh weiter. Und ich war ziemlich jung noch im Dienst und da war ich noch so ein bisschen mit menschlichen Augen und mit Mitleid unterwegs. Und ich dachte, der arme Kerl, alle kriegen was, nur der nicht. Und immer wieder sagt der Heilige Geist, geh nicht hin. Was hat der Thomas gemacht? Irgendwann, Herr, hast du noch ein Wort für den? Und dann bin ich so hin zu ihm und dann fängt er an zu manifestieren. Es war ein Satanist. Ich wusste es nicht, aber Gott wusste es. Älterer Mann. Hat so lieb und knuffig ausgesehen. Und dann fing er an, habe ich seine Augen, hat der Dämon manifestiert. Und ich dachte, alter Schwede, jedes Haar sucht einen Stehplatz, aber nicht vor Begeisterung. Und da wusste ich, ich muss lernen, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein. Römer 8 sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn da noch so einer vor dir steht und der dich noch so sehr an deinem Mitleid, an deinen Emotionen kitzelt, wir müssen lernen, ohne die Emotionen zu dienen. Versteht ihr mich richtig? Gott liebt Emotionen, aber die sauberen. Und bevor wir nicht gelernt haben, was sauber und dreckig ist, müssen wir aufpassen. Und hinterher kam ein Mitarbeiter und sagte, sag mal, hast du nicht gemerkt, dass das ein Satanist ist? Sag ich, doch, dann schon. War ein bisschen peinlich, aber macht nichts. Wir lernen alle. Keiner fällt vom Himmel und ist bupp fertig. Kein Baby fällt vom Himmel und dann macht es auf dem Aufschlag bupp und dann steht ein 20-Jähriger, junger, hübscher Mann oder junge, hübsche Frau. Das passiert nicht. Das muss sich entwickeln. Und da geht noch viel in die Pampers, bis das alles passt. Manchmal in unserem Leben auch, gell? Geht manches in die Pampers, bis alles passt. Aber Gott sei Dank hat Gott ein riesen Lager im Himmel, wo er die Pampers günstig austauscht. Halleluja. Ja, der putzt oft hinter uns her. Und es ist gut so. Amen. Und wenn wir wissen, wie das alles riecht und wie das alles ist, dann haben wir auch ein bisschen Mitleid mit denen, die noch Pampers brauchen. Amen. Sagen, das wird schon. Der Tag kommt, wo du das schaffst ohne Pampers. Halleluja. Halleluja. So, Vers 5, jetzt geht's noch mal krasser weiter mit den Mächten. Außerdem sind es nicht die Engel, denen er die zukünftige Welt, sag's, von der wir hier sprechen, unterstellt hat. Gott wird nicht mit den Engeln herrschen, er wird mit wem herrschen? Mit uns. Meinst du, der tickt noch richtig? Dass er dich und mich, ja, er hat sich entschieden für dich und für mich und er wusste, was er bekommen hat. Ist das cool? An deiner Bekehrung wusste Gott genau, was du für ein Vogel bist. Und was er mit dir kann und was nicht. Halleluja. Und das nimmt schon wieder den Druck raus. Religion sagt dir, Thomas, du bist nicht würdig. Du bist unwürdig, du bist nicht gut genug, du bist nicht gebildet genug, du bist nicht dies genug, du bist nicht das genug. Das ist Religion. Ich brauche keine Religion, du auch nicht. Ich hasse Religion, weil es die Menschen wegführt von Gott, aber niemals hin. Und Jesus ist nicht gekommen, eine Religion zu stiften. Er ist gekommen, um den Menschen den Vater zu zeigen. Die Menschen haben da draußen schon nach 300 Jahren schon wieder Kaiser Konstantin eine Religion gemacht. Das war niemals Gottes Plan. Nie, nie, niemals. Jesus macht das Abendmahl mit den Jüngern. Brot und Wein in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Was hat die Kirche draus gemacht? So ein dünnes Ding ohne Wein. Ein halbes Abendmahl. Wie willst du geheilt werden? Halb? Willst du errettet werden? Halb? Willst du halb reich sein? Willst du halb gesund sein? Halb gesund, halb krank? Halb fröhlich, halb traurig? Versteht ihr? Gott ist die Fülle. Sie haben die Dinge im Leib geklaut. Dann darfst du nicht Buße tun selber. Du musst zum Pfarrer gehen. Wo steht es in der Bibel? Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, rede mit dem Vater, bekenne deine Sünden und dann gehen sie weg. Oder such dir einen Bruder, eine Schwester, wo du vertraust, bekenne der die Sünden und Gott ist treu und gerecht und nimmt sie weg. Da steht nicht der Pfarrer. Das hat die Religion draus gemacht. Und wie peinlich ist es, zu einem Pfarrer zu gehen, ich komme ja aus dem Katholischen, und da Sachen zu erzählen. Wie toll ist es, so einem Mann, der auch nur ein Mensch ist und sich jeden Mist anhören muss, und da sagt er, ja, bete 10 Vater unser, dann ist gut. Das hätte ich auch ohne den gewusst. Das hätte ich sogar ohne den gekonnt. Aber das ist Religion. Das ist Religion. Religion ist eine Pyramide, ein System von Satan gegründet. Ihr kennt ja das Teil und ihr kennt auch die, die habt ihr auch ein paar Jahre gesehen. Leute, macht eure Augen auf. Die wissen, von was sie reden. Die wissen, von was sie reden. Pyramide heißt, unten sind alle Doofen. Früher gab es auch ein Bild für die Adeligen oder wie das System war in Europa jahrhundertelang. Die Bauern, die Bürger, die Adeligen, der König. War eine Pyramide, nach oben wurden sie immer weniger. Es gab nicht viele Könige, sondern nur einen, aber viele Bauern. Und was die Bauern erwirtschaftet haben, auf dem Rücken haben sich alle darüber ausgeruht. Die Bürger lebten von dem, was die Bauern erwirtschaftet haben, der Handel lebte von den Bauern. Wenn die Bauern nicht gearbeitet und erzeugt haben, haben die anderen danach auch nichts gehabt. Ausbeutung. Der Kaiser, der deutsche Kaiser sagte mal zum Papst, halt du sie dumm, ich halte sie klein. Steht sowas in der Bibel. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Deswegen ist auch Religion so verhasst und der christliche Glaube am totalen Absinken in Deutschland, weil die Leute Religion und Katholizismus und sonstige Dinge verwechseln mit Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes. Wenn ich zu Jesus komme, habe ich mit Religion nichts am Hut. Wenn ich Jesus kennengelernt habe, brauche ich keine Religion. Pass auf. Wenn du eine Audienz beim König bekommst, das ist zum Beispiel in England noch so, wenn du eingeladen wirst, gibt es so eine Verdienstmedaille von der Königin für Leute, die was Tolles gemacht haben. Manchmal werden die zum Sir ins Adelgeschlecht erhoben, noch mit dem Schwertle, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die müssen zuerst zu einem Benimmkurs. Und da wird ihnen gesagt, die Königin nicht anfassen, nicht umarmen, wie weit sie sich verbeugen. Denen wird gelernt, wie sie sich zu benehmen haben beim König. Das ist Religion. Könnt ihr mal folgen im übertragenen Sinn. Jetzt kommt der König zu dir, klingelt an deiner Tür und sagt, ich möchte dich adoptieren als mein Sohn. Und Adoption ist, das hinkt. Aber nur für uns mal. Stell dir mal vor, genau dieser König würde dich adoptieren. Glaubst du musst noch zur Benimmschule? Wenn du einfach reinstürmst in sein Büro, wird der König sagen, hey, was fällt Ihnen ein? Oder sagt er, hey Kleiner, komm auf meinen Schoß. Warum? Weil er dich angenommen hat. Natürlich darfst du jetzt noch Dinge lernen, die dazugehören, weil du bist ja jetzt ein Sohn des Königs, das dürfen wir auch täglich. Wir dürfen Dinge lernen, ich sage bestimmte Dinge nicht mehr, ich mache bestimmte Dinge nicht mehr, ich gehe in bestimmte Orte nicht mehr, weil ich nicht will, dass man mich mit diesen Orten in Verbindung bringt, was mir früher egal war, heute nicht mehr. Versteht ihr, was hier passiert? Wenn du adoptiert worden bist vom König, brauchst du diese Benimmschule nicht. Wie weit verbeugt man sich vom König? Weil du darfst auf seinen Schoß springen. Das ist für Leute, die Religion gewählt haben. Die seine Kinder geworden sind, die haben eine ganz andere Freiheit. Und die brauchen diese Religion nicht mehr. Habt ihr das jetzt verstanden? Das ist so immens wichtig. Und deswegen lehnen so viele Menschen den christlichen Glauben ab, weil sie immer fangen, auch wenn ich mit Leuten diskutiere oder in ein Gespräch komme, immer fangen sie mit dem Papst an, sage ich, habe mit dem Papst nichts am Hut. Ja, aber die katholische Kirche, sage ich, mit der habe ich auch nichts am Hut. Ja, aber die Kreuzzüge, sage ich, mit denen habe ich auch nichts am Hut. Jesus hat gesagt, wer das Schwert in die Hand nimmt, wird das Schwert umkommen. Er hat nie gesagt, mach den Kreuzzug. Kannst du endlos weitermachen. Aber wenn du den Leuten Jesus zeigst, dann passiert was. Dann kann es sein, wie dieser Nazi, wie dieser Rechte, wie dieser Ku Klux Klan Anhänger und was die alle sind, dass auf einmal merkt, hey, Liebe tut so viel besser als Hass. Liebe tut mir so viel besser als mein Hass. Und dann treffen die eine Entscheidung. Du kannst ja nur loslassen, wenn du etwas Besseres im Angebot hast. Und sagst, ich lasse den Hass los und ich entscheide mich für Liebe. Amen. Leute, das ist ja auch die tägliche Herausforderung für uns, oder? Wenn einer wieder blöd um die Ecke kommt, müssen wir uns ja auch entscheiden. Entscheide ich mich, ihn weiterhin zu lieben oder ihn zu lieben? Oder entscheide ich mich jetzt für den Hass und reg mich auf und oh und überhaupt? Wenn manchmal manche Leute losgelassen hätten, dann hätten wir nicht so viele Kriege gehabt in der Geschichte der Menschheit. Manche Kriege sind völlig sinnlos geführt. Oder fast alle. Weil am Ende ist alles wieder so wie vorher. So, Vers 6. Denn an einer Stelle in der Schrift heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denken und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest. Jetzt kommt wieder Jesus. Für eine kurze Zeit hast du ihn geringer als die Engel gemacht. Von wem spricht's hier? Von Jesus. Wie wurde Jesus eine kurze Zeit geringer als die Engel? Durch sein Leib. Weil er seinen himmlischen, herrlichen Leib, seinen Leib der Vollmacht verlassen hat und einen Leib kam, der schwitzte, der frierte, er musste auf die Toilette. Das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Da die Religiösen flippen fast aus, wenn ich sage, Jesus musste auf die Toilette. Gott musste auf die Toilette. Mein religiöses Bild zerstört es gerade. Nein, es baut es auf, weil ich merke, er war wie du und ich. Er hat sich in diese Welt erniedrigt. Er kam von der Herrlichkeit in den Dreck dieser Welt, wie ich es immer sage, um dich aus dem Dreck dieser Welt in die Herrlichkeit zu retten. Welch eine Gnade. Und hier heißt es über Jesus, dass der Vater ihn eine kurze Zeit geringer gemacht hat als die Engel. Und dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Warum? Weil er bereit war, sich selbst zu sterben und in den Plan des Vaters zu gehen. Wir bekommen Ehre vom Vater, wenn wir uns selber sterben und seine Pläne in Anspruch nehmen und sagen, ja, Vater, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Das kostet einen Preis, Leute. Und vorhin habe ich euch gesagt, manchmal lässt Liebe uns leiden. Habe ich Feinde in meinem Leben? Ja, nicht weil ich die will, sondern weil die sich entschieden haben, meine Feinde zu sein. Macht es Spaß, wenn man Feinde hat? Nö. wenn man immer wieder böse Dinge hört, die sie über einen verbreiten oder über einen sagen oder machen oder tun oder was auch immer, dann kostet es einen Preis, nicht bitter zu werden. Nicht zu sagen, Herr, vernichte sie, bring sie um, tu ihnen was Böses, dass ich mich freuen kann. Ich habe ja mal mit Gott gedealt vor ein paar Jahren. Ich habe es euch schon mal erzählt, wo ich dachte, ich steche dem alle vier Reifen ab. Ich habe so Lust drauf gehabt. Das Messer hatte ich schon, ich habe schon alles geplant. Hab gedacht, so. Und dann sagt Gott zu mir, ja, kannst du machen. Mach das, Thomas, stech die vier Reifen ab. Aber du weißt, was dann kommt. Ich werde es ans Licht bringen und du kaufst dem vier neue Reifen. Plus Montage. Habe ich so überlegt, oh, was kosten vier neue Reifen? Oh, das wird ein teurer Spaß. Das war Schritt 1. Schritt 2 war, und du musst dich demütigen und bei dem entschuldigen. Oh, das will ich gar nicht. Und da habe ich so gedacht, oh, ist kein guter Plan. Gott lässt dir das ja nicht durch. Und dann sagte Gott zu mir, und selbst wenn du es tust, du wirst dich nicht besser fühlen. Leute, früher als Rocker habe ich Menschen verhauen. Das war ein kurzer Kick. Habe ich mich gefühlt wie der Größte. Danach ging es mir meistens hundselend. Da redet man aber nicht drüber. Tut man so, als wäre alles cool. Trinkt man noch ein Bier mehr. 4 Bier trinkt man, 8 spuckt man wieder raus. Es war nie ein gutes Gefühl, andere zu quälen. Man denkt, es wäre so. Man versucht, seinen Schmerz zu kompensieren mit dem Schmerz der anderen. Das funktioniert nicht. Und Gott hat mir das da klipp und klar gesagt, du kannst die Reifen abstechen, du wirst danach nicht in der Freude ausbrechen. Man hat mir dann gesagt, was kommt, das war dann sowieso zu viel. Dann hat Gott mir das mal mit der Seele erklärt. Je mehr die Seele verletzt ist und Schmerz hat, sucht sie einen Kompensator. Meistens ist der Leib. Mädchen, vor allem Mädchen, fangen an, sich zu ritzen. Sie schneiden sich in die Haut mit der Rasierklinge brutal. Damit es wehtut, damit der Körper schreit vor Schmerzen, damit sie den Schrei der Seele nicht mehr hören. Heilst du die Seele, hört das Ritzen auf. Bringst du die Seele in Ordnung mit Gott, brauchen sie das nicht mehr. Und so ist es mit vielen. Das ist nicht nur Ritzen, da gibt es viele Sachen. Drogen und so weiter und so fort. Sport. Sport ist das andere Extrem. Wo du pumpst und rennst und machst und du meinst, du musst der Schnellste, der Größte und alles sein. Und die Leute bewundern dich, aber das gibt kurz einen Kick und dann. Toll. Was dann? Ich bin lieber bei Jesus und bin in seinem Frieden und in seiner Liebe und in seiner Güte. Du auch? Er hat's vollbracht. So, und hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Halleluja. Aber das sehen wir jetzt noch nicht. Aber wir werden es bald sehen. Wir werden es bald sehen. Vers 9. Doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen, habe ich es euch gesagt, ihr müsst ja glauben, was steht, nicht was ich euch erzähle, durch Gottes Gnade hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Leute, die Hölle ist voll von Menschen, die sagen, ey, hätte mir nur einer das Evangelium gepredigt, hätte ich das nicht getan, ich wäre nicht so abgegangen. Ich hätte nicht diese Dinge getan. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Gott will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Wer sind die Kinder heute Morgen? Gott will seine Herrlichkeit mit dir und mit mir teilen. Wie nennt man das? Fängt mit F an und hört mit Amelie auf. Familie, Gott wollte Familie. Was sagt dir Religion? Wird Religion dir lehren, dass Gott Familie will? Nein, du bist ein Knecht, du bist ein Diener. Du musst. Thomas, du musst beten. Thomas, du musst fasten. Thomas, du musst in die Kirche. Thomas, du musst dies. Ich muss gar nichts. Ich muss nur eine Sache und die tue ich gerne Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was in mir ist. Und dann erfülle ich das ganze Gesetz. Gott hat es so einfach gemacht, das ist mein Lieblingsspruch. Gott hat alles so einfach gemacht, dass es immer einen Religiösen braucht, der das sagt, ja, das kann aber so nicht sein, Thomas. Wir hatten hier einen Mann, mit dem habe ich lange, lange diskutiert, immer und immer wieder. Der wollte mir nicht glauben, dass alle meine Sünden vergeben sind, die von gestern, heute und die ich morgen tue. Die Sünden, die ich morgen tue, habe ich ihm gesagt, sind heute schon vergeben. Ja, das kann ja nicht sein. Das passt ja nicht in sein religiöses System. Mit ihm habe ich diskutiert und diskutiert. Dann sage ich, du, okay, nehmen wir mal an, du betest jetzt, Herr, wasch mich rein mit deinem Blut. Bist du dann reingewaschen? Dann bist du reingewaschen. Sage ich, dann stehen wir an der Kreuzung, Du siehst eine Blondine vorbeilaufen und denkst, oh sexy Babe, Sünde in deinen Gedanken, ja? Ja. Sag, jetzt läufst du bei, weil du so abgelenkt bist über die Blondine, bei Rot los, der 40 Tonner fertig platt. Bist du dann im Himmel oder in der Hölle? Ja, dann komme ich in die Hölle. Dann sage ich, Junge, Junge, hast du ein System. Wenn das wahr wäre, da könnte ich ja nicht in der Freude leben, sondern ich wäre in der permanenten Angst. Seht ihr, wie Religion arbeitet? Gib mir was zum Trinken, Schatz. Meine Zunge ist trocken. Religion. Der ist gut, dann machen wir ein Lied raus. Die böse Religion ist immer ein Leistungssystem. Du musst was leisten, dann bekommst du was von Gott. Der echte Glaube aus der Bibel ist, Gott hat es vollbracht und du musst gar nichts tun, außer ihn lieben. Ist das nicht cool? Stell dir vor, ich hätte meine Frau geheiratet, schon ein paar Jahrzehnte her, und sie gesagt, Schatz, hier ist der Ehevertrag, du musst, und wenn nicht, dann darf ich dies und dies. Und ich sage, hey Baby, ich habe dich echt lieb, aber das wird nichts mit uns beiden. Erstens, ich kann das nicht erfüllen. Zweitens, mit so einer Einstellung bist du keine Frau für mich. Und drittens, such dir einen, der vielleicht da mitmacht. Ich nicht. Und umgekehrt genauso. Gott sei Dank hat Jesus an unserer Bekehrung uns angenommen, wie wir waren. Das war schon heftig. Das war eine heftige Entscheidung. Glaubst du das? Der eine mehr, der andere weniger. Ich weiß, es gibt Christen, die denken, ich war lieb, ich war knuffig, ich habe noch nie einen umgebracht. Doch, mit deinen Worten hast du schon viele umgebracht. Das ist vor Gott genau gleich. Jesus sagt, ob du einen umbringst, physisch oder über ihn negativ redest, ist vor Gott dasselbe. Wollen wir auch nicht verstehen. Aber so ist es. Bin ich froh, dass ich errettet bin. Du auch? Amen. Halleluja. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. Das habe ich euch vorhin auch gesagt. Einer muss bezahlen, damit ein anderer freigesprochen wird. Jesus musste leiden, damit wir nicht leiden müssen. Amen. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Ich liebe die Übersetzung hier in diesem Text. Das ist wirklich gigantisch. Ich hoffe, dass irgendwann mal das online rauskommt. Dann werde ich sofort kaufen und hier installieren. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Jesus sagt, du bist seine Schwester, du bist sein Bruder. Ist das nicht gigantisch? Das kann er nur sagen, wenn du seine DNA hast. Du bist seine Schwester und sein Bruder. Denn er sprach zu Gott, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Er sagte auch, ich will Gott vertrauen und weiter. Hier bin ich zusammen mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Boah, welch ein Satz, hä? Bist du froh, dass du von Gott Jesus gegeben wurdest und Jesus dich wieder zurück zu Gott gebracht hat? Halleluja. Danke, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, hier sehen wir das nochmal, Jesus musste Fleisch und Blut werden, damit er ein Bruder werden konnte, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Es war wichtig, dass Jesus Mensch wird, sonst wäre er nicht unser Bruder geworden. Sonst wäre er immer noch Gott, aber nicht mit uns auf Augenhöhe. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Haben wir vorhin gesungen, der Tod hat keine Macht mehr? Warum? Weil Jesus diese Macht gebrochen hat. Ist das nicht gigantisch? Halleluja, ich werde den Tod nie sehen. Der Tod ist eine Person. Ich werde den Tod nie sehen. Ich mache hier meine Äuglein zu und oben auf. Das ist eine tausendstel Sekunde. Ich werde überhaupt nicht mitbekommen, dass ich jetzt gerade woanders wohne. Ich werde nicht sterben, ich werde nur meine Adresse ändern. Oh, ich liebe es. So interessant, wie viele Menschen Angst vor dem Tod haben, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich kenne den Weg. Ich weiß, wo mein Navi eingestellt ist. Oder wie. Ich weiß die letzte Reise. Halleluja. Das haben wir gelesen. 15. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Was meinst du, warum die das in das Lied geschrieben haben? Ich bin kein Sklave mehr der Angst. Hier steht's. Weil das Wort Gottes ist. Und du kannst solche Sachen nur singen oder bekennen, wenn du weißt, wo es steht. Du musst dein Testament kennen. Du kannst nicht sagen, ich erbe ein Ferrari und dann sagt dein Kumpel, dann lesen wir mal das Testament. Da steht aber nichts vom Ferrari. Dann wird es schwierig. Wenn da aber steht, oh ja, ein roter Ferrari, Baujahr 2024, ist dein Teil deines Erbes, dann kriegst du den. Das ist nur ein Beispiel. Kommt bitte nun nächste Woche niemand, Thomas, kriege ich auch einen Ferrari. Uiuiuiui. Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abrahams zu helfen, nicht den Engeln. Jesus, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, ist nicht für die Engel gestorben, in dem Fall Dämonen. Hier dreht es sich um Dämonen. Damals gab es das Wort Dämon noch nicht. Das kam erst später aus dem Griechischen. Da steht halt Engel, weil die Leute damals nicht anders wussten, ein anderes Wort wussten. Wir kennen heute das Wort Dämonen. Deswegen, die sind verloren. 17. Deshalb musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott, unser barmherziger und treuer Hohepriester, werden konnte, der für uns eintritt vor dem Vater, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er helfen denen, die in Versuchung geraten. Letzter Vers. Ist das cool? Jesus ist so barmherzig, dass er alles hier auf der Erde erlebt hat, was den Menschen widerfahren kann und könnte und ist, damit er sich in dich hineinversetzen kann. Zeig mir doch mal einen Gott, der bereit ist, für seine Leute zu sterben. Nein, die Leute müssen immer für die Götter sterben. Ob das bei den Inkas und Azteken ist, wenn sie wieder rumbuddeln, finden sie manchmal metertiefen Schacht mit paar hundert Leichen, alles Menschenopfer. Ob du bei den Römern gab es Menschenopfern, bei den Griechen, bei allen, überall, auf allen Religionen mit Göttern gab es Menschenopfer. Aber es gab nur einen Gott, der bereit war, für die Menschen zu sterben. Jesus am Kreuz. Allein das ist Beweis genug, dass er wirklich der Sohn Gottes war. Weil Gott wusste, er muss uns erlösen. Nicht wir können uns erlösen, er muss uns erlösen. Und ist es nicht cool, dass wir so einen Gott haben, der bereit war, alles zu geben, alles zu bezahlen? Halleluja. Nochmal, er bestätigt die Botschaft mit dem Wort, durch Zeichen und Wunder und durch den Heiligen Geist kommen die Kraft und die Macht und die Gaben und das ist Gottes Ordnung. Und nochmal, ein weiterer Baustein für uns, wo wir hinwollen als Gemeinde in die Wunder und in diese Zeichen und in diese Dinge hinein, dass wir uns da ausstrengen. Lassen wir uns noch mal kurz aufstehen, machen wir ein Abschlussgebet. Wer das möchte, du darfst auch sitzen bleiben, wenn du willst, aber wer aufstehen möchte, steh auf, mach ein Statement. Lass uns miteinander noch mal kurz beten und Gott Antwort geben. Sagen, Vater, wir danken dir für das Wort und danke, dass du zu uns redest, auch heute Morgen wieder. Danke, dass du uns wieder gezeigt hast, wie wichtig das Wort ist, die Grundlage deines Wortes. Danke, dass du, Jesus, nicht für die Engel gestorben bist, sondern für die Menschen, für mich. Danke, dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht, der Preis ist bezahlt. Danke, dass ich errettet bin. Danke, dass ich den Heiligen Geist habe. Danke, dass es mir wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass heute wieder ein Stück von Religion zerstört worden ist oder zerstört wird und die Freiheit in Christus Jesus immer mehr offenbar wird. Danke, Vater. Ich mache auch mich noch allergischer gegen jede Form der Religion und mache mich immer freudiger bei jeder Form, wo Christus geehrt und groß gemacht wird. Danke. Danke, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast. Du bist unser Hohepriester. Du betest vor dem Vater für uns. Du hast den Ehrenplatz bekommen neben dem Vater. Der Thron ist besetzt von dir und niemand anders kann ihn wegnehmen oder sich trauen, da hinzusetzen. Nur du bist würdig. Und du hast einen Namen bekommen, der über alle Namen ist. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren. Danke, Jesus, dass wir dich loben und preisen dürfen. Und danke, dass es uns gut geht. Danke, dass wir keine Sklaven mehr der Angst sind, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Und danke, dass wir das anderen weitergeben dürfen. Danke, dass wir das ausstrahlen dürfen. Danke, dass wir Christus ausstrahlen dürfen mit Freiheit, mit Freude, nicht mit Angst und Druck und Religion, sondern mit Wahrheit, denn die Bibel sagt, Wahrheit macht frei. Und wir sind zur Freiheit, sind wir berufen und wir sind geboren von der Freien, nicht von der Sklavin. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Yes. Wow, Halleluja.
Halleluja. Ich muss noch was zu der Predigt loswerden. Und zwar hat es bei mir vorhin irgendwie ein Knallglas im Kopf. Und zwar zu der Stelle in Hebräer 1, in Vers 10 und 11, wo es hieß, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat, dass alles das Werk seiner Hände ist. Und sie werden vergehen, du aber bleibst. Wie alte Kleider werden sie zerfallen. Die Stelle kenne ich in- und auswendig. Ich habe immer so gedacht, ja, irgendwann halt, wenn am Ende der Zeit, wenn Gott die Erde neu schafft, dann macht es nochmal wie so ein Urknall. Dann ist die Welt weg und die neue wird geschaffen, aber wird zerfallen wie ein Kleidungsstück. Das ist ein ständiger Prozess. Unsere Kleidung, die nutzt sich allmählich ab. Wisst ihr, dass das eigentlich ein Beweis für den Klimawandel ist? Allmählich. Das ist mir in dem Moment so bewusst worden. Wir können uns überlegen, was wir tun könnten, um das aufzuhalten. Aber es ist nicht aufzuhalten. Wenn es Gott in seinem Wort schreibt, die Welt wird vergehen, sie wird altern wie ein Kleidungsstück, allmählich, dann ist es so. Das hat so, pum, ist das in mir aufgegangen.